Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über das Thema in Christus ruhen fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Kommt her zu mir. Wir wissen, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die Himmel zergehen werden mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke darauf sind, werden verbrennen. So nun das alles soll zergehen, wie sollt ihr denn geschickt sein mit heiligem Wandel und gottseligem Wesen, dass ihr wartet und eilet zu der Zukunft des Tages des Herrn, an welchem die Himmel von Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Von den Zeiten ab und Stunden, liebe Brüder, ist nicht Not, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisset gewiss, dass der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Denn sie werden sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr, so wird sie das Verderben schnell überfallen, gleich wie der Schmerz ein schwangeres Weib, und werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Wir haben über das Thema gesprochen, was ist Friede, es hat keine Gefahr. Wer sind sie, die sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr? Und auf was beziehen sie sich? Nun, die sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr, sind die angeblichen Kinder Gottes, Diener Gottes, die sagen, mein Herr kommt noch lange nicht. Die sagen, wo ist sein Erscheinen? Sie sind es. Und es geht nicht darum, dass in der Welt Friede ist, sondern es geht darum, es hat keine Gefahr. Das heißt, das Gericht Gottes kommt nicht. Aber steht hier geschrieben, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt, der Dieb wird als Bild genommen für etwas, was nicht berechenbar ist. Du weißt nicht, wann es geschieht. Und in diesem Bild haben wir auch die schwangere Frau. Wann ist mit der Geburt zu rechnen? Und wir haben gefragt, ist es im dritten Monat, im zweiten, im siebten? Nein. Jeder, der die Situation kennt, weiß, es gibt einen gewissen Zeitraum, wann die Geburt stattfinden soll. Die Geburtsstunde ist nicht. Wir wissen, dass Jesus kommen wird. Und wir wissen auch den Zeitraum seines Kommens. Und das ist nicht ein Zeitraum, dem man Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte gibt. Nein. Die Geburt ist auf einen kurzen Zeitraum zu berechnen. Der muss bekannt sein. Deshalb sagt er, seid nicht wie die da draußen, die nicht wissen die Zeit und die Stunde. Er wird kommen nämlich wie ein Dieb, plötzlich. Aber ihr wisst den Zeitraum. Ihr kennt nur die Geburtsstunde nicht. So, wir haben das Beispiel der fünf klugen Jungfrauen und sie kennen den Zeitraum. Warum kennen sie ihn? Sie kennen den Zeitraum ganz genau, weil sie haben sich vorbereitet für diesen Zeitraum. Sie sind für alles gerüstet. Sie haben die Lampen, die brennen, und sie haben Reserve in den Lampen, weil sie wissen ja nicht genau, wann es stattfindet. So, sie kennen den Zeitraum und sie sind komplett vorbereitet. Egal wann die Geburtswehen beginnen, sie sind bereit. Sie sind auf das plötzliche Eintreten der Wehen vorbereitet. Auch wenn sie zusammen mit den anderen im Gleichnis einschlafen, das heißt, es scheint so, dass etwas passiert und man wird vielleicht des Wartens müde. Ich denke nicht, dass man des Wartens müde ist. Es ist einfach im Bild so, weil es Abend ist und es Nacht ist. Sie sind bereit für das Werk. Auch wenn der Ruf, der Bräutigam kommt, sich verzögert. So, wer weiß ungefähr, wann die Geburt stattfindet, wird sich darauf vorbereiten. Die Wehen kommen wie ein Dieb in der Nacht, plötzlich. Wenn man es nicht erwartet. Aber man ist für den Notfall, man ist für die Situation vorbereitet. So, was ist das Werk der weisen Jungfrauen? Warum müssen sie vorbereitet sein? Warum brauchen sie Öl in ihren Lampen? Nun, sie haben ein Werk zu tun. Sie müssen dem Bräutigam, sie müssen dem, der wiederkommt, den Weg vorbereiten. Und sie müssen die Welt mit der Liebe Gottes erleuchten, genauso wie sie in Christus gelebt wurde. So wie Christus kam und das Licht dieser Welt ist, so sind die fünf weisen Jungfrauen das Licht Christi in dieser Welt. Sie bereiten seinen Weg vor. Und sie tun es genau in dem Moment, wo die Wehen beginnen. Das heißt, sie sind vorbereitet, die Wehen beginnen, sie haben Öl in den Lampen, sie haben Reserve und sie erfüllen das Werk zur richtigen Zeit, im richtigen Augenblick und in der richtigen Art und Weise. Während die fünf Unklugen erstmal gehen müssen und sich Öl kaufen. Aber das ist nicht mehr zu finden. So, die weisen Jungfrauen haben ein Werk zu tun, wenn die Wehen beginnen. Und sie sollen das Werk Christi tun. Sie sind die Vertreter Christi. Sie sollen das Wesen Christi auf dieser Welt tun. Und was ist das? Was ist die Botschaft, die sie haben? Nun, es ist keine andere als die, die er auch hatte. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. So mitten in der Sturmzeit, jetzt wo die Wehen beginnen, wo die Welt in Not ist, haben die fünf klugen Jungfrauen die Botschaft Christi, die ihnen Ruhe und Gelingen in dieser Zeit verspricht. Ja, mitten im Sturm haben sie eine Botschaft des Friedens, eine Botschaft der Ruhe, weil sie wissen, worauf es ankommt. So schauen wir uns diese Botschaft mal genauer an. Als allererstes kommt die Einladung Christi, wo er sagt, kommt her zu mir, alle, nicht nur einige, alle. Aber er fügt hinzu, die ihr mühselig und beladen seid. Das heißt, er ruft zwar alle, aber er hat ein Angebot nur für die mühselig und beladenen, für die in Not sind. Er sagte, ein Arzt ist für die Gesunden nicht zuständig. Er sagt, ein Priester, ein Erlöser ist für die, die erlöst sind, die nicht sündigen, nicht zuständig. Er ist gekommen für die, die ihre Not sehen. Die Voraussetzung, dass jemand zu Christus kommt, ist, dass man den eigenen Zustand erkennt. Wie viele Menschen sind so? Nun, in der Realität alle. Aber manche erkennen es, weil sie auch die physischen Symptome haben. Und manche erkennen es nicht, weil sie im Körper vielleicht nichts fühlen. Aber auch die, die ihre Krankheiten haben, erkennen nicht, dass das aus ihrem eigenen Herzen kommt. So, ich muss, um zu Christus zu kommen, um eine Botschaft zu haben an die Welt, muss ich dem Menschen, der zu mir kommt, helfen, den eigenen Zustand zu erkennen. So ist ja gut, dass Gott durch die Krankheit dem Menschen eine Hilfestellung gibt. Dass er durch die Süchte dem Menschen eine Hilfestellung gibt, sich selbst zu sehen. So sieht er sich ja nicht. Wer sich selbst seinen hilflosen Zustand nicht erkennen kann, wird zu Christus nie kommen. Außer wie der reiche Jüngling oder welche, die etwas wissen wollen, aber nicht doch, weil sie eine Not besitzen und haben. So, die Voraussetzung ist, den eigenen Zustand zu erkennen. Nun wissen wir alle, dass wir geboren sind mit einer Lüge in uns, die uns verhindert, diesen Zustand zu erkennen. Weil die Lüge in uns sieht immer nur die anderen als Problem. Meine Beziehungen, Mutter, Vater, Ehepartner, Kind, Bruder. Die erlebten Ereignisse, Geburt, Heirat, Tod eines geliebten Menschen, Traumata, Missbrauch, Gewalt, Ablehnung und so weiter, Mikroorganismen, Viren, Bakterien, Pilze und so fort. Und am Ende ist Gott für mein Elend verantwortlich. Ich spreche jeden Tag mit solchen Menschen. Und jeden Tag muss ich diesen Menschen helfen, zu erkennen, dass es nicht außerhalb von ihnen das Problem ist. Ganz egal, welches Ereignis sie erlebt haben, es ist nur in ihnen, nicht außerhalb von ihnen. Weil es ist ihre Reaktion auf die Außenwelt, die eine Last auf sie legt. Es ist nicht die Außenwelt, die das tut. Aber jetzt kommt die Lüge und sagt, nein, nein, es ist die Außenwelt, die dir das Problem macht. Deshalb finde ich es sehr gut, dass wenn wir sehen am Körper, die Krankheit können wir uns nur selber machen. Also haben wir einen klaren Beweis, dass in uns das Problem steckt, nicht außerhalb von uns. Ich versuchte das zu erklären meinen Patienten, wenn ich sage, ihr habt so gewisse Sachen erlebt, der Freund verlässt dich, die Mutter stirbt oder der Vater oder was auch immer passiert. Wer hat euch denn gebunden an diese Menschen? Haben die Menschen sich an euch gebunden oder ihr an sie? War das eine physische oder eine, das heißt eine körperliche oder eine geistige Bindung? Und wir laufen doch nicht aneinander gekettet durch die Straßen. Nein, wir laufen nur aneinander gekettet in unserem Geist durch die Straßen. Ich hatte einen Patienten, 58 Jahre alt, und hatte einen Tinnitus seit 2,5 Jahren und am linken Ohr. Und der Tinnitus kam eine Zeit lang nach dem Tod seiner Mutter. Und jetzt frage ich ihn, 58 Jahre, ob er seine Mutter noch braucht. Und er sagt, ja, sagte ich, habe halt ein Leben lang mit ihm gelebt. Und mir tut's leid, dass ich hätte gern heute auch noch die Mutter zu fragen, die ich verpasst habe, sie zu fragen. Nun, das ist der Irrtum unseres Herzens. Ich will die Mutter lebendig machen, aber um wessen Willen? Weil ich sie brauche. Brauche ich sie wirklich? Das heißt, ich sehe meine Not in dem Verlust der Mutter. Dabei ist es doch nicht der Verlust der Mutter, sondern die Not ist, dass ich mich als armes Opfer sehe. Ich bin derjenige, der geschädigt ist, weil andere nicht mehr da sind. Deshalb muss ich als allererstes verstehen, jede Not kommt aus dem eigenen Herzen. Jeder meiner Patienten muss verstehen, er steht sich selbst im Weg. Und das nicht, weil er will, sondern weil er gezwungen wird durch das Ding, was er vererbt. Dadurch steht er sich im Weg und niemand kann ihm helfen. So, die erste Voraussetzung, damit jemand zu Christus kommt, ist zu verstehen, ich habe eine innere Not. Jesus soll nicht meine Verwandten bekehren, er soll nicht meinen Umstand ändern. Ich muss mit ihm ein inneres Problem ändern, weil Ruhe ist eine innere Sache, nicht eine äußere. So, das ist die Voraussetzung. Und jetzt bietet Jesus das Hilfsmittel an. Nehmet auf euch mein Joch. Das ist ein fantastisches Hilfsmittel. Das Joch öffnet einem die Augen zur Selbsterkenntnis. Es geht natürlich nicht um ein reelles Joch, sondern es geht um den Spiegel, der mir zeigt, wer ich bin. Von diesem Spiegel spricht der Jakobus, wenn er sagt, von dem Gesetz der Freiheit in Jakobus Kapitel 2, Abvers 8. So ihr das königliche Gesetz erfüllet nach der Schrift, liebe deinen Nächsten als dich selbst, so tut ihr wohl. So ihr aber die Person anseht, und das passiert heutzutage phänomenal, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Aber das lesen die Christen heute nicht mehr. Dass wenn sie die Person ansehen, wenn sie dich in die Gemeinde nur lassen mit Maske oder dir das Abendmahl nur geben mit Maske oder mit Test oder dich nur taufen mit diesen Voraussetzungen, dann sehen sie nicht, dass sie das Gesetz übertreten. Aber steht hier, schwarz auf weiß. Denn so jemand das ganze Gesetz hält und sündigt an einem, der ist Ganz schuldig, weil es gibt ja nur ein Gesetz. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. So du nun nicht Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Also redet und tut, als die da sollen durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Es wird aber ein unbarmherzig Gericht über den gehen, der nicht Barmherzigkeit getan und die Barmherzigkeit rühmet sich wieder das Gericht. Wir brauchen also Selbsterkenntnis. Und wir können diese Selbsterkenntnis nicht erlangen ohne den Spiegel des Gesetzes. Weil das Gesetz sagt, ich kann nichts von mir aus tun und um zu funktionieren. Ich brauche Mittel und nichts kann ich für mich tun. Aber das Grundgesetz beweist, dass ich falsch bin. Es zeigt mir auf die Lüge meines Herzens. Es zeigt mir, dass ich nicht im Gesetz bin, sondern dagegen. Weil alle Not des Menschen kommt aus seinem Inneren, dass er das hier nicht sieht. Aber das lehnt sich auf wieder das Gesetz, weil es kann dem Gesetz nicht unterordnet sein, weil es sagt, ich tue alles aus mir heraus und ich tue es für mich. Und jetzt müssen wir erkennen, wenn ich eine Mutter brauche, wenn ich 58 bin, dann tue ich es für mich. Wenn ich einen Menschen brauche um mich herum, der mich lieb hat, dann tue ich es für mich. Das Joch ist das Gesetz Gottes. Das Einzige, was uns helfen kann, die Augen zu öffnen. Deshalb benutze ich das bei jedem meiner Patienten. Deshalb ist das Gesetz das Hilfsmittel aller Hilfsmittel. Es zeigt dem Menschen auf, dass er außerhalb des Gesetzes ist. Dass er in nichts dem Gesetz gehorcht, sondern er ist genau umgekehrt. Er denkt, er tut was aus sich und er tut etwas für sich, was nicht geht. So, das ist die erste Voraussetzung. Jetzt kommt das Vorbild. Jesus sagt, nehmt mein Joch, lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So Sanftmut und Demut sind Folgen. Aber was zeigen sie auf? Der Heiland kannte sich selbst sehr gut. Er kannte das Gesetz, er lebte ja vom Gesetz, weil er wusste, ich bin ein Kind Gottes. Da er wusste, dass er der Sohn Gottes ist, da er wusste, dass er vom Vater gezeugt ist, da er wusste, wer er ist, war er demütig. Das heißt, er sagte, ich kann nichts aus mir selbst tun. Und er war sanftmütig. Das heißt, er tat nichts für sich. Das ist doch schön. Die Demut und Sanftmut beweist, dass man im Gesetz ist. Das ist das Schöne. Wer weiß, wer er ist, wer die Realität kennt, der ist ein freies Wesen. Weil Demut bedeutet, oh, alles, was ich tue, tue ich aus ihm. Und alles, was ich tue, tue ich nichts für mich. Das ist die Sanftmut. Weil ich muss niemandem etwas aufzwängen. Ich kann die Toten tot lassen und ich kann die Lebendigen gern haben, weil ich weiß, wer ich bin. Welche Fähigkeiten ich habe, ich kann aus mir selbst nichts tun und kann auch nichts für mich tun. Das macht mich demütig. Ich bin bewusst meiner Abhängigkeit von Gott. Und die Sanftmut beweist, dass ich frei bin, dass ich zu allen Menschen freundlich und gütig bin, weil ich im Gesetz bin. Ist das nicht schön? So, unser Heiland kannte sich selbst sehr gut. Deshalb konnte er sich selbst als Vorbild geben. Er konnte sagen, lernet von mir. Ihr seht ja, wie ich es handle. Und er sagte, ich kann nichts aus mir selbst tun. Alles, was ich tue, sind die Werke des Vaters. So erkennt doch an mir, wie der Vater ist, weil ihr seht doch, dass aus mir die Werke des Vaters kommen, weil ich aus mir selbst nichts tun kann. Und der Vater tut nichts für sich, also tue ich auch nichts für mich. Lernet von mir. Denn das Angebot ist so, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jeder, der ein schweres Joch, eine schwere Last trägt, der trägt das Joch des Selbstbetrugs. Und hier, das ist das Joch. Und was ist das Angebot? Wie kriege ich los? Es ist nur das Kreuz. Das Kreuz ist das, was uns befreit und uns ein sanftes Leben führt und ein lastfreies. Das heißt nicht, dass wir da nicht Dinge tragen und tun und Lasten tragen können. Ja, aber sie sind alle leicht. Im Dienste Gottes ist man aktiv, aber man hat keinen Stress. Im Dienste Gottes tut man Dinge frei, aus Überzeugung. Da gibt es keinen Druck, keinen Zwang. Ja, man ist effizient, man hält sich an die Zeit, aber man ist frei, weil man trägt alles, was man tut, mit Freuden, weil die Last, die ich jetzt habe, ist leicht. So, das Angebot, aus der Not herauszukommen, ist ein einziges, ist Christus selbst, ist das Kreuz. Es ist der Altar. Wir wissen, Jesus kam in dieses Leben, wir haben es in den letzten Stunden gesehen, die Details. Und hier nochmal zur Wiederholung. Er lebte ein heiliges Leben und er kam in dieses Leben, um es als heilig zu leben, das heißt ohne zu sündigen, weil er lebte aus der Natur seines Vaters. Und er kreuzigte am Kreuz, ich bin Gott. Er nahm die Sünde der ganzen Welt auf sich. Und wir haben gesehen in der letzten Betrachtung, er verdammte die Sünde in sich selbst. Also er kam nicht, um ein äußeres Problem zu lösen, sondern ein inneres. Er wird das zweite Mal kommen, um ein äußeres Problem zu lösen, weil das Innere dann erledigt ist. Bei der Auferstehung ist er eine neue Kreatur. Und jetzt bietet er als zweiter Adam sowohl das irdische Leben Jesu als auch die neue Kreatur an. Sie kann man nur am Kreuz abholen, weil nur dort komme ich und erkenne und gebe ab das Böse, das Falsche. Gott hat uns nie aufgerufen, etwas aufzugeben, was gut ist, nur was falsch ist. Die Lüge muss weg. Und er bietet am Kreuz der ganzen Welt ein neues Leben an. Das kann ich mir durch den Glauben dort abholen. Und ich tue mich hier als der, der ein Teil aller Menschen ist. Und jeder ist geboren, so wie ich auch, von zwei irdischen Eltern. Und so haben wir diese eine Natur in uns, die sagt, ich bin Gott. Und so können wir nie was Gutes tun. Alles, was wir tun, ist böse. Ganz egal, wie es äußerlich aussieht. Und jetzt muss ich erkennen, anhand der Wirkungen, dass diese Natur mich betrügt, dass sie mir eine Last auflegt. Und wenn ich zurückdenke, was für ein belastetes Leben ich geführt habe bis zum 7. Juni 2003, wie man sich selbst quält. Und durch den Glauben können wir dieses neue Leben annehmen. Durch den Glauben geben wir das Alte ab. Es geht ans Kreuz und wir bekommen das Neue. Und das Neue bedeckt unser altes Leben komplett, indem wir nie gesündigt haben. Wir haben eine völlige Vergebung. Wir haben ein sündesfreies Leben. Egal, was jemand gemacht hat. Und ich denke da meistens an den König Judas, den Manasse, der so viele Menschen umgebracht hat, der seine eigenen Kinder den Götzen geopfert hat. Und als ihm eine Not kommt, als Gott ihn in die Gefangenschaft der Assyrer bringt, dort im Gefängnis mit dem Ring in der Nase, erinnert er sich an einen Gott, der ihn erlösen kann. Und er glaubt und nimmt im Glauben das Leben Jesu an. Und Gott befreit ihn. Und er kommt wieder zurück. Seine Taten, die er getan hat, kann niemand wieder gut machen. Und er bekommt dafür ein völlig neues Leben. Das Leben Jesu ist für ihn jetzt das gelebte Leben Jesu auf Erden, ist sein Leben. Und Jesus übernimmt die ganzen Sünden und nimmt sie mit ins Heiligtum, wo er als hoher Priester darüber verfügen wird, was er damit tut. Weil wir sollen nicht nur vergeben werden, sondern jetzt muss ein Prozess in uns stattfinden, in dem das alte Leben stirbt jeden Tag und das neue es ersetzt. Deshalb können wir immer nur im Nachhinein die Dinge sehen, Wir fallen, das heißt, wir tun etwas Falsches, wir wissen, es ist Sünde. Aber wir tun es ja aus der sündigen Natur, wir können nichts dafür. Deshalb brauche ich die Vergebung, ich kann die Tat nicht mehr ungeschehen machen. Ich brauche das irdische Leben Jesu, das mich bedeckt. Aber jetzt muss das neue Leben Jesu in mir Gestalt gewinnen. Das heißt, ich muss das, was mich betrogen hat, erkennen und mit der Wahrheit ersetzen, dass ich ein Kind Gottes bin. Und das ist ein ständiger Prozess. Tag für Tag wächst man darin. Deshalb ist es entscheidend zu verstehen, dieses Werk des hohen Priesters im Heiligtum. Er will nicht nur Vergebung mir jeden Tag geben, sondern Befreiung. Weil Vergebung ohne Befreiung bringt nichts. Wir müssen frei werden. So der Manasse musste einen Weg der Befreiung gehen. Jeder von uns fängt nach der Neugeburt, nachdem wir durch den Glauben das neue Leben angenommen haben, ein Leben an, in dem wir jetzt das Alte ersetzen müssen in uns. Das ist immer ein Glaubensakt. Ich weiß, ich tue es aus dem Unkenntnis heraus. Aber jetzt muss ich übers Gesetz das Joch anschauen und muss schauen, okay, wo habe ich mich betrogen? Wo habe ich Gott gespielt? Damit ich das dann mit der Wahrheit ersetze, dass ich ein Kind Gottes bin. Und während ich das so tue, wachse ich, bis wir hinankommen zur Vollkommenheit. Das heißt, ich möchte, dass beide Linien sich treffen und die Sünde in mir aufhört. Das haben wir gelesen im Römer 8, Vers 4, wo es sagt, auf dass die Gerechtigkeit vom Gesetz erfordert, in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. Das heißt, wir zerstören das Fleisch, die sündige Natur und ersetzen sie mit der Wahrheit, ich bin ein Kind Gottes. Dasselbe steht in Kolosser. Das Geheimnis des Evangeliums, was er gesagt hat, sich offenbart hat in den letzten Tagen. Welches ist dieses Geheimnis? Es ist doch nicht irgendetwas Äußerliches, sondern er sagt hier, ich lese ab Vers 26, nämlich das Geheimnis, das verborgen gewesen ist von der Welt her und von den Zeiten her. Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, welchen Gott gewollt hat, kundtun, welches da sei der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden, welches ist Christus in euch. Denn da ist die Hoffnung der Herrlichkeit, denn wir verkündigen und vermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen mit aller Weisheit, auf dass wir darstellen einen jeglichen Menschen vollkommen in Christus Jesus, daran ich auch arbeite und ringe nach der Wirkung des, der in mir kräftiglich wirket. Das heißt, wir müssen das neue Leben einbauen. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit, nicht Christus außerhalb von uns. Außerhalb von uns gibt uns Christus das irdische Leben. Das hat er selbst gelebt und er gibt es uns, weil ohne das können wir keine Gerechtigkeit empfangen. Aber wir müssen dieses Leben jetzt einbauen. Das ist unsere einzige Hoffnung. Das ist das Geheimnis, weil wir sollen vollkommen in Christus werden. Und ich glaube es, ich will an diesen Punkt ankommen, weil dieser Punkt ist die Erfüllung des neuen Bundes, sonst ist der neue Bund null und nichtig. Und Gott wird in seinen letzten Menschen die fünf weisen Jungfrauen stellen die 144.000 dar. Sie stellen die dar, die den neuen Bund komplett erfüllen. Sie haben ein heiliges Leben, sie sind eins mit dem Vater. Und wenn sie versiegelt werden im himmlischen Heiligtum, weil sie den Bund erfüllt haben, dann kommt Christus als König wieder. Und dann werden wir umgewandelt in eine neue Kreatur und leben ein Leben als Kinder Gottes. Nie mehr etwas mit Sünde zu tun zu haben, weil wir sind eins geworden mit unserem Erlöser, eins geworden mit unserem Erzeuger, unserem Vater in dem Himmel. Was ist das Angebot? Das ist das Joch Christi, was leicht ist, als die Last, die alles sanft macht. Was ist das Ergebnis? So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. So wenn das Kreuz die alte Natur getötet hat, und wir die neue Natur Christi annehmen, durch den Glauben einbauen, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, dann finden wir Ruhe für unsere Seele. Und ich habe keine Bilder, um diesen Mann und diese Frauen anders zu zeigen, aber ihr versteht's. Die Ruhe ist da. Das ist das Ergebnis. So, in Christus ruhen ist nichts mehr für sich selbst tun. Selbstlos sein für Gott. Das ist unser Ziel, das wir innerlich erreichen müssen. Weil es geht keine, hier geht es nicht um Ruhen im Schlaf oder nichts tun. Hier geht es um einen geistigen Zustand der völligen Einsseins mit unserem Schöpfer und Erlöser. Des Einsseins mit unserem Vater im Himmel. Nichts mehr für uns selber tun. Was für ein Tag wird das sein, wenn wir soweit sind und wenn dann die Wehen beginnen, dann sind wir vorbereitet. Und dann werden wir in völliger Ruhe das Werk beenden. Weil nur die, die in der Ruhe Christi sind, können zu den weisen Jungfrauen gehören, die aus der Kraft Gottes heraus leben und handeln. Auf den Angesichtern man sieht, sie sind Menschen, aber sie scheinen nicht von dieser Welt zu sein. Weil sie haben etwas, was die Welt nicht hat und die Welt nicht bieten kann. Sie haben die Ruhe ihres Erlösers in sich. Amen.